Hallo, das ist der Hörspiel-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Donnerstag kostenlos unsere Hörspielproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Es folgt ein Live-Mitschnitt unserer Premiere von Die Abenteuer des Viktor Lustig. Der Mann, der den Eiffelturm verkaufte. Nach einer wahren Begebenheit. Ein Hörspiel über einen der faszinierendsten Trickbetrüger der Geschichte. Von Johanna Steiner und Elmar Börger. Mit Vera Telz, Elmar Börger, Yvonne Greizke, den Musikern Dirk Wilhelm und Paul Klingler, Geräuschemacher Jörg Klinkenberg und mir. Live aus dem Theatersaal der Uferfabrik vom 27. September 2019. Viel Spaß!
Haben Sie den gesehen? Der junge Mann da vorne hat gerade Gräfin von Schleinitz so herumgewirbelt, dass ihr Dutt fast den Boden gestreift hat.
Sie sieht aber ganz selig aus.
Ja, er scheint es zu können. Tanzt in der Tat virtuos, aber waghalsig.
Die Frau von Major Altern erzählte mir vorhin, es sei ein russischer Tänzer.
Nein.
Am Bolschoi-Ballett ausgebildet, doch dann war er zu alt dafür und kam hierher nach Böhmen ans Prager Ballett.
Wie alt ist der denn? Er sieht so jung aus.
Ach, das täuscht, er ist fast 40.
Wirklich? Unfassbar. Ich habe ja im Dezember zuletzt ein Ballett gesehen und da war...
Dort hinten auf der Tanzfläche mit Gräfin von Schleinitz, das ist der Emil von Lobkowitz. Er ist ein österreichischer junger Arzt, eloquent, gebildet, gute Manieren, vielleicht eine gute Partie für Ihre Martha?
Wie alt?
Oh, ich habe gehört, 28.
Ha. Und Ihre Luisa hat kein Interesse?
Ja, sie ist schon verlobt. Leider nicht mit ihm.
Na, ich werde mir nachher mal vorknöpfen. Sieht da ganz ordentlich aus.
Er ist wohl ein Physiker aus London, der in Deutschland mit Junkers an diesen motorisierten Flugzeugen arbeitet.
Wirklich? Ja. Also ich hörte gerade von Graf von Hirschstein, dass er ein Gespieler der Gastgeberin ist, wenn Sie verstehen, was ich meine. Man hat ihn mit ihr im Nebenzimmer gesehen und er sei ein Gigolo aus Italien.
Nein!
Und wenn ich es Ihnen doch sage...
Da, jetzt hat er die Hand an der Hüfte der Gräfin von Schleinitz!
Ich sage es Ihnen, es geht bergab mit der Gesellschaft.
Ja. Können Sie noch Gräfin von Schleinitz?
Ich wünschte, das Lied würde nie aufhören. Drehen Sie mich noch einmal, Jean-Pierre.
Aber gerne doch. Aufgepasst.
Viktor Lustig! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Du kommst mit und zwar sofort. Und Sie, Sie alle. Sie sollten sich was schämen, einen Minderjährigen in Ihrer Mitte. Was ist? Kommst du, Viktor?
Mein Vater hatte es nicht leicht mit mir. Er war ein fleißiger, unbescholtener Bürger, der es mit ehrlicher Arbeit und tadellosem Charakter sogar zum Stadtoberhaupt von Arnau in Böhmen gebracht hatte. Und da war ich, sein ältester Sohn und lebender Albtraum. Wir waren wie zwei gegensätzliche magnetische Pole, die sich abstießen. Schule und Arbeit waren einfach nicht mein Ding. Juristerei, Buchhaltung, Naturkunde fühlte sich an, als hätte man mir einen Stein um den Hals geschnürt, der mich zu Boden zieht. Es wollte einfach nicht in meinem Schädel bleiben. Ich interessierte mich auch nicht dafür. Ich interessierte mich für Menschen und für Luxus und für die große, weite Welt. Aber natürlich hatte mein Vater recht, wenn er immerzu sagte, dass ich es nie zu etwas bringen würde. Ich war einfach zu nichts Nutze.
Na, na, na. So schlimm ist es nun auch nicht. Schon mit 18 sprach Viktor 5 Sprachen. Fließend. Er war ein guter Beobachter und Schauspieler. Ein Menschenkenner. Kreativ, feinfühlig, charmant und extrem wandelbar.
Der angehende König der Lügner.
So weit wollen wir nun auch wieder nicht gehen.
In dieser Nacht, als mein Vater mich mit großem Getue von dieser Gesellschaft entfernt hatte und wir nun schweigend im Wohnzimmer standen, dachte ich, es wäre nur eine der Standpauken, von denen ich schon so viele hatte anhören müssen.
Viktor, das Maß ist voll. Übervoll. Du warst schon wieder auf so einer Schundveranstaltung. Trotz meinem ausdrücklichen Verbot. Du bist 18 und führst dich auf wie Graf Koks von der Gasanstalt. Das ist einfach nur beschämend. Und du hast hinter meinem Rücken die Stelle in der Verwaltung einfach in den Wind geschossen. Weißt du, wie viele Gefallen ich dafür einlösen musste? Und deiner Mutter, mein Lieber, deiner Mutter brichst du das Herz. Hörst du, wie sie nachts weint? Und das wegen dir, Viktor. Du trittst meine Mühe, dir einen Weg zu ebnen mit Füßen. Du machst deine Mutter unglücklich. Du zertrampelst unser Ansehen. Du zerstörst meinen guten Ruf. Gott nochmal, ich bin Bürgermeister!
Also der Einzige, der heute deinen Ruf ruiniert hat, warst du selbst. Mit diesem lächerlichen Zampano-Gehabe auf der Party gerade eben.
Viktor, es ist genug. Du bist ein Parasit. Und für so etwas ist in diesem Haus kein Platz. Verschwinde.
Was? Vater.
Pack deine Sachen. Du verschwindest noch heute Nacht.
Aber, Vater, bitte hör mir zu. Ich kann einfach nicht in diesen engen, staubigen Zimmern der Verwaltung arbeiten. Ich gehe da ein. Ich kann mich doch für Jura einschreiben. In Prag. Ich verspreche es dir. Noch dieses Jahr.
Raus!
Ich glaubte nicht, dass er ernst machen würde. Ich glaubte es einfach nicht. Die ersten 3 Nächte schlief ich auf den Stufen am Hinterausgang meines Elternhauses. Doch mein Vater machte ernst. Er verbot meiner Mutter, meinem Bruder und dem Personal, mich einzulassen oder mit mir zu sprechen. Er jagte mich davon. Und am 3. Tag ging ich dann auch. Ich ging nach Prag. Aber Prag war nichts für mich. Zu klein, zu brav. Nach ein paar Wochen zog es mich weiter. Nach Wien. Ich dachte, ich studiere in Wien. Jura, wie mein Vater es gewollt hätte. Zwischen den Vorlesungen würde ich durch den Hofgarten flanieren und abends mit den Kommilitonen in einem Heurigen sitzen. Aber auch Wien war mir zu beschaulich, zu hübsch, zu reich. Nach den Jahren in Arnau wollte ich endlich dorthin, wo die Musik spielte. Und das war nicht Wien. Paris. Ich musste nach Paris. Und so kam ich im Sommer 1909 endlich am Gare du Nord an. Schon die Bahnhofshalle fühlte sich nach Großstadt an.
Na, Kleiner, dein erstes Mal in Paris?
Gerade angekommen. Und wie es aussieht, gibt es jede Menge Gründe zu bleiben.
Ich kann dir die Stadt zeigen. Oder mein Zimmer. Ganz wie du magst.
Vielleicht fangen wir klein an. Mit dem Zimmer.
Du gefällst mir, Kleiner.
Paris war der richtige Ort für mich. Das spürte ich sofort.
Mhm, eindeutig.
Aber ich war nicht nur auf Spaß aus. Ich meinte es ernst mit dem Jurastudium. Meinem Vater beweisen, dass ich kein Nichtsnutz war, dass ich es zu was bringen konnte, dass ich sowohl etwas erreichen als auch nebenher ein aufregendes, erfülltes Leben führen konnte. Ich immatrikulierte mich an der Sorbonne und versuchte das mit dem Studium auch wirklich. Aber es war nicht so leicht, wie ich dachte.
Wenn man also das Wort Staat für das Mittelalter verwendet, spricht man von einem Personenverbandsstaat. Denn staatliche Aufgaben konnten nur als persönlich bestimmte Herrschaftsrechte umschrieben werden. Also sollte man von Herrschaft bzw. von Herrschaftsrechten sprechen. Monsieur Lustig, es reicht!
Victor, wach auf!
Monsieur Lefebvre, würden Sie Ihren Nachbarn bitte aufwecken und des Saales verweisen?
Was?
Monsieur Lustig, verlassen Sie meine Vorlesung.
Aber
raus!
Ich verbrachte die Nächte in den Clubs, Salons und Tanzlokalen. Es blieb schlicht nicht viel Zeit zum Studieren. Je mehr Leute ich kennenlernte, desto mehr Verpflichtungen schien ich zu haben.
Nicht mehr da.
Ja, du weißt doch, das Studium, Geld verdienen.
Und der Absinth und die anderen Mädchen, ja, ja, schon klar. Gleich kommt noch der Cancan und dann habe ich noch eine Solonummer mit Straußenfedern.
Oh, exotisch.
Nichts als Straußenfedern. Und danach habe ich frei.
Vielen Dank für diese hochinteressante Information. Ich bin tatsächlich Hobby-Ornithologe und würde mir die besagten Straußenfedern sehr gerne einmal aus der Nähe ansehen.
Siehst du? Genau das dachte ich mir. Bis später, Victor.
Der einzige Nachteil, mein Lebenswandel kostete Geld. Ich musste die durchzechten Nächte in den Varietés, Casinos und Tanzlokalen ja finanzieren. Und so hielt ich mich mit Taschenspielertricks über Wasser. Tagsüber zog ich Touristen über den Tisch, machte Hütchenspiele und Kartentricks vor dem Notre Dame. Und abends gewann ich im Casino das eine oder andere Pokerspiel mit ein paar Essen im Ärmel. Doch eine dauerhafte Bleibe sprang dabei nicht heraus. Und die Wohnungssuche war nicht einfach für einen Taugenichts ohne Geld und Namen. Am Geld konnte ich auf die Schnelle nichts ändern, aber am Namen.
Ja, bitte sehr, Monsieur. Wie versprochen, es sind ja 4 Zimmer, 2 Bäder, Gasbeleuchtung und freier Blick auf die Seen. Und Sie suchen also, ja, im Auftrag Ihres Vaters, wenn ich richtig verstanden habe.
Wurde wohl nicht richtig informiert? Wie? Äußerst ungebührlich. Ich nenne ihn Vater, aber für Sie heißt er Ihre Hoheit Graf Eduard von Lustig zu Donnerschlag.
Ah.
Habe die Ehre, sein Nachkomme und künftiger Erbe zu sein.
Oh, da bitte ich aber mal um Verzeihung. Sicher, das ist gewiss. Ja, ja, dann also im Auftrag von ja, gut.
Wohnung gefällt? Wird genommen? Wurde er informiert über die pekuniären Abläufe im Falle eines positiven Entscheids?
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann könnten Sie mir das vielleicht nochmal erläutern?
Jawohl, Herr Gehört. Erstellung eines Schuldscheins mit dem Mietzins über ein Jahr zu richten an die Schatzverwaltung derer von Lustig zu Donnerschlag zu Händen des Hofmarschalls Gero zu Runke Unterwald.
Oh.
Sobald positiver Befund, wird Schuldschein mit Beglaubigung retourniert. Nach Gegenzeichnung ihrerseits Schuldschein und Beglaubigung dann zu schicken an Reichsschatzkammeramt in Berlin. Weiterbearbeitung und Bewilligung dort, danach finanzielle Ausschüttung in bar per Boten binnen 6 Monaten.
6 Monaten? Mit Verlaub, aber euer, also Ihre... Nein, das ist nicht üblich.
Unverschämtheit! Ehre meines Geschlechts anzuzweifeln! Preußischer Adel! Geschäft gestorben! Werde den Raum verlassen.
Moment, halt, nein, oh nein, Missverständnis, nein, das war doch so gar nicht gemeint, nein. Lassen Sie uns doch bitte nochmal von vorne anfangen.
Nun gut, klingt schon besser. Wann kann ich denn einziehen?
Ich fasse zusammen. In der Uni war er offiziell eingeschrieben, aber Tage und Nächte verbrachte er nicht mit Lernen, sondern mit Tänzerinnen, Prostituierten, Künstlern, Dieben und Touristen. Dazu hat er einen Makler geprellt.
Ja, da siehst du, es war nicht alles nur schlecht. Ja, ich gebe zu, ich lebte mein Leben als verwegener Tunichtgut in Paris und ging natürlich nicht zur Uni. Ich erfüllte die schlimmsten Prophezeiungen meines Vaters so akkurat, dass es mich manchmal beschämte. Aber es machte Spaß. Und dann, eines Tages, lernte ich Maurice kennen. Er saß in einem Straßencafé am Nebentisch und trank Absinth, genau wie ich. Es war 10 Uhr morgens und die Sonne schien, als würde sie dafür bezahlt.
Und? In welcher Uni bist du gerade nicht?
Sorbonne, Jura. Und du?
Kunsthochschule. Ah. Malereiklasse.
Habt ihr manchmal Aktzeichenkurse?
Andauernd. Aber sie geben uns nur noch männliche Modelle. Es gab ein paar Zwischenfälle. Versteh mich nicht falsch, es gibt nach wie vor Zwischenfälle. Es ist ja eine Kunsthochschule. Ich bin Maurice.
Victor.
Und was machen wir mit diesem angebrochenen Abend, Victor?
Wir verbrachten viel Zeit miteinander. Die wenigste davon nüchtern, aber sogar das kam manchmal vor und funktionierte erstaunlicherweise auch. Da wir nicht nur Freunde, sondern auch Kollegen sein würden, stellte sich jedoch erst nach einigen Monaten heraus. Denn Maurice war nicht nur ein begabter Maler, sondern ein außergewöhnlich talentierter Kopist. So verdiente er auch seinen Lebensunterhalt. Er verkaufte selbstgemachte Versionen der Mona Lisa im Kleinformat an tumbe Touristen vor dem Louvre. Das wusste ich. Doch welchen Nutzen ich daraus schlagen konnte, fiel mir erst später ein.
Du, sag mal, kannst du eigentlich auch so ganz kleine Sachen malen?
Kleiner als die Wimpern der Mona Lisa im Postkartenformat? Willst du mich beleidigen?
Nein, ich meine, hier, meine Spielkarten. Da ist hinten dieses Muster drauf.
Aha. Punktsymmetrische Revers-Ornamente, ja. Und?
Naja, könntest du mir das hier und da ein klein wenig verändern? Damit ich von außen sehen kann, welche Karten mein Gegner haben? Vielleicht nur an dieser Ecke hier, denn der Rest ist ja meist verdeckt.
Du meinst hier und da um einen Schnörkel ergänzen oder was wegmachen oder so?
Ja, genau, aber man darf es eben nicht sehen. Die Farbe muss genau stimmen und die Striche müssen genauso dünn sein.
Du willst mich wirklich beleidigen?
Wenn das klappt, gewinne ich alle Spiele und beteilige dich mit 5%.
10%.
Wenn du es gut machst.
Ich mache es so gut, dass es 25% wert wäre, aber weil du mein Freund bist, will ich mal nicht so sein.
Das war aber erst der Anfang. Maurice kam kurz darauf auf die sensationelle Idee, die Jetons der Casinos zu fälschen. Das Ergebnis war, wie ich inzwischen nicht anders erwartete, perfekt. Und an einem gut gefüllten Roulette-Tisch die falschen unter die echten Jetons zu mischen, war um ein Vielfaches einfacher und weniger gefährlich, als einem wachsamen Croupier gezinkte Karten unterzujubeln. Vor allem, wenn Maurice für eine kleine Ablenkung sorgte.
Mesdames, Messieurs, die Einsätze bitte.
50 auf die 7.
100 auf ungerade.
150 auf schwarz. Ah. Ach je.
Oh, passen Sie doch auf.
Ach. Verzeihung, Madame. Ich spendiere Ihnen natürlich einen neuen Champagner.
Ja, never plus.
Während nun durch Maurice vorgetäuschtes Ungeschick der Blick des Croupiers von mir abgelenkt war, mischte ich einige gefälschte Jetons unter unsere echten.
17 schwarz, ungerade. Die Herren haben gewonnen.
Wir waren die Könige der Casinos. Wenn wir eines betraten, warfen die Leute sich Blicke zu. Wir wurden gefürchtet und beobachtet. Für uns war das reine Anerkennung. Wir stahlen ja nicht von den Armen, sondern nur von der Bank. Am Roulette-Tisch und beim Blackjack verdoppelten wir unseren Gewinn mit Hilfe der gefälschten Jetons. Beim Poker kamen die gezinkten Karten zum Einsatz und was ich eben noch so im Ärmel hatte. Aber wir konnten nicht jeden Abend aufkreuzen. Das hätte das Sicherheitspersonal auf den Plan gerufen. Wir mussten Pausen machen, Gras über unsere Gewinne wachsen lassen. Casino de Paris.
Ja, da waren wir letzte Woche.
Cercle Central.
Ja, der Türsteher hat uns auf dem Kieker, da würde ich noch ein bisschen warten. Clichy Montmartre.
Ah, da waren wir am Montag. Außerdem hasst mich der Croupier.
Ah, stimmt. Ich hab's. Wir fahren nach Monaco.
Gute Idee. Ein bisschen Sonne, ein bisschen Meer und ein paar jungfräuliche Roulette-Tische.
Nicht nur die.
Und weißt du was?
Was?
Wenn wir Monaco abgegrast haben, kaufen wir uns ein Billett und steigen auf einen dieser Überseedampfer, die dort ablegen.
Und fahren nach Italien.
Spanien, Portugal, England.
Und dann nach Amerika.
Boris, das machen wir. Wie lange brauchst du, um deine Wohnung unterzuvermieten und zu packen?
10 Minuten.
Gut, ich auch. Dann in 10 Minuten am Bahnhof.
Bonjour, Monsieur. Willkommen an der Bord der France. Darf ich Ihre Bordkarten sehen?
Natürlich.
Oh, wunderbar, Monsieur. Lustig. Sie reisen erster Klasse. Ihre Kabine, lassen Sie mich nachschauen. Sie haben eine Außenkabine mit Balkon auf Deck 4. Kabine 1609 mit Zugang zur Nachbarkabine.
Ja, da wohnt mein Kompagnon.
Sehr schön. Ah, Moment. Hier ist eine Nachricht für Sie.
Eine Nachricht? Von wem?
Das weiß ich nicht, Monsieur Lustig.
So. Lieber Victor, ich weiß, du wirst böse auf mich sein, aber ich... Was? Maurice, ich glaube es nicht.
Oh, Ihr Kompagnon?
Ja, sag mir nichts, dir nichts so ab. Wegen einem Mädchen, der Schuft.
Das tut mir leid.
Ja, und wie soll ich das jetzt machen?
Ich bin sicher, Sie werden sich auch allein gut amüsieren. Die France bietet Ihren Gästen jede Menge Unterhaltungs- und Gesellschaftsoptionen. Diverse Bars und Restaurants, 2 Casinos, ein Veranda-Café, einen Rauchsalon, 2 Musiksalons, 4 Tanz- und Ballsäle, eine Bibliothek, ein Schreibzimmer, ein Observationsraum am Bug und nicht zuletzt unser 3-geschossiger Speisesaal mit Rokoko-Ornamenten.
Ja, dann sagen Sie mir zuerst den Weg zur nächsten Bar.
Sehr gern, Monsieur Lustig. Sie gehen hier den Gang entlang und dann nach links. Die Treppe hinauf und dann sind Sie schon da.
Entlang, links, Treppe.
Richtig. Ihr Gepäck lasse ich in Ihre Kabine bringen.
Danke.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt bei uns, Monsieur Lustig.
Ja, den wünsche ich mir auch. Sie hatte recht. Natürlich kam ich allein zurecht. Die Monate in Monaco hatte ich auch nur zur Hälfte mit Maurice verbracht. Wir trafen uns regelmäßig in einem der Casino, um unsere Kassen flüssig zu halten und danach die Nacht durchzusaufen. Den Rest der Zeit nutzte er zum Malen. Er stolperte mit seiner Staffelei die Côte d'Azur rauf und runter. Oder er besuchte seine Großeltern in Saint-Tropez. Oder er traf sich mit Mädchen. Ich setzte mich währenddessen mit neuen Einnahmequellen auseinander, die mir nun auf dem Schiff zugutekommen sollten. Hier, haben Sie so etwas schon mal gesehen?
Nein, der ist ja riesig.
Ein 2,3 Karat Smaragd aus Rhodesien. Oh. Gucken Sie ihn ruhig in Ruhe an. Ich hatte in Monaco einen netten Schwaben getroffen, der mir große Mengen grünen Fluorid verkaufte. Ein stinknormales grünliches Mineral, das es in ganz Mitteleuropa wie Sand am Meer gibt.
Ich hatte den Block teilen, in Steine schleifen und ölen lassen. Und nun bot ich diese Steine abends in schummerigen Ecken der Bars an. Nur eben als Smaragde.
Oh, er ist wunderschön.
Meine Großmutter hat ihn mir mitgegeben.
Nein.
Sie sagte, sie brauche kein Geschmeide mehr, aber sie wünscht sich einen schönen Lebensabend, ohne Geldsorgen. Deswegen soll ich ihn hier auf dem Schiff an jemanden verkaufen, deren Augen er zum Funkeln bringt. Und ihre funkeln ganz schön.
Oh, aber nicht so schön wie dieser Stein.
Da müssen wir ja nicht einer Meinung sein.
Was soll er denn kosten?
10.000 Francs. Für sie 9.000, weil ihre Augen so funkeln. Er war etwa 30 Francs wert, einschließlich sämtlicher Arbeitsstunden und Schweigegelder aller Beteiligten.
Da werde ich Papa fragen müssen.
Ja, weiter kann ich Ihnen keinesfalls entgegenkommen, denn es geht ja auch um den Lebensabend meiner Großmutter.
Ja, selbstverständlich.
Ja.
Der Preis ist mehr als fair. Und es ist ja auch eine Investition in die Zukunft.
Ja.
So etwas verliert ja nicht an Wert.
Ach, im Gegenteil, Mademoiselle, im Gegenteil. Die Gäste an Bord der France waren gut betucht, gierig und etwas einfach. Wenn ich sie bat, aus Respekt vor meiner Großmutter, niemandem an Bord vom Kauf des Steines zu erzählen, hielten sie sich daran. Ich verkaufte die Steine ohne Fassung und so konnte auch niemand sie versehentlich beim Diner zur Schau tragen. Und deswegen konnte ich mein kleines Geschäft immer weiter fortsetzen. Nur 12.000 Francs. Das ist ein hervorragendes Angebot, glauben Sie mir.
Das glaube ich Ihnen sehr gerne. Ich hätte eine Frage. Das ist in Dollar, wie viel ist das? 80?
Das entspricht etwa 100 Dollar, wenn ich nicht irre. Ja.
Oh ja, 100. Und Ihre Großmutter hatte ihn von einem englischen Prinzen?
Ja, geschenkt bekommen, als sie 17 war.
Oh,
original, aus Rhodesien.
So, I have a Gladys and als Verlobungsgeschenk für meine Gladys, ich meine, das wäre schon was Besonderes.
Ja, absolut, es wäre es zweifellos, Sir. Mehr Geschmack und Stil kann man nicht beweisen.
Und Geschmack und Stil habe ich, wissen Sie was, ich mache das. Ja, ich gebe Ihnen meine Hand drauf, er muss das Glück bei die Dings da, wie heißt es in die Deutsche, oder bei einer Schopfe packen.
Ganz genau, und ich kann Ihnen nur dazu gratulieren, Sir.
Thank you.
Ich versuchte mich nicht nur als Edelsteinhändler. Ich hatte meine gezinkten Kartendecks dabei und beherrschte damit bald die Pokertische. Natürlich verlor ich auch ab und zu, um keinen Unmut oder Misstrauen zu erregen. Und tatsächlich, so ließ es sich durchaus gut aushalten auf der France. Ich fühlte mich so gut, dass ich vielleicht etwas übermütig wurde. Den hat meine Großmutter 1887 von einem englischen Prinzen geschenkt bekommen.
Von welchem?
Prinz Edgar. Edmund.
Edmund of...
Irgendein Duke, da müssen wir meine Großmutter fragen, das habe ich nicht im Kopf.
Und wie alt war Ihre Großmutter, als sie den Stein geschenkt bekam?
17.
Ihre Großmutter war 1887 17?
Ja.
Dann ist sie heute 42? Sportlich.
Meine Großmutter ist eine sehr außergewöhnliche Frau.
Und Ihre Mutter wohl auch.
Und
Sie sagten, Ihre Großmutter wolle mit dem Verkauf des Steines ihren Lebensabend absichern. Mit 42. Ist sie etwa krank?
Eine seltene Erbkrankheit.
Tragisch. Darf ich den Stein noch mal sehen?
Natürlich.
Wie viel Karat sagten Sie?
2,5.
Sie hätten sicher nichts dagegen, wenn ich ihn wiegen würde.
Ganz und gar nicht.
Erstaunlich wenig Einschlüsse. Fast kein Jardin.
Ja.
Geschliffen und geölt?
Ja.
Und wie viel sagten Sie, will Ihre Großmutter dafür?
12.000 Francs. Aber nun, da der Stein ja fast Ihre Augenfarbe hat...
Macht Ihre Großmutter deine Ausnahme?
Nein, ich. 8.000.
8.000 für 2,5 Karat.
Mhm.
Das wären also 3.200 Francs pro Karat. Das ist viel Geld für einen Fluorit.
Fluorit? Nein, Madame, das ist ein lupenreiner Smaragd. Sie können sich sicher sein.
Ist gut, Kleiner. Dein Stein liegt in 1000 Teilen auf dem Boden. Ein Smaragd würde nicht zerspringen, nicht aus dieser Höhe. Das ist Fluorid. Einverstanden?
Ja.
Also, Kleiner, das war ein netter Versuch, aber in der Ausführung hapert's an allen Ecken. Wirklich. Du hast sämtliche Grundregeln mit Füßen getreten und mir ein paar neue erst vor Augen geführt. Trick, Betrug und Hochstapelei ist ein Handwerk wie jedes andere.
Oh Gott.
Und ich bin zufällig eine Meisterin darin.
Oh Gott.
Mach dir nichts draus. Wir sind alle am Anfang mal gestrauchelt oder haben uns verhoben.
Also, Sie sind deine Kollegin.
Kollegin?
Ja.
Ich mag dein Selbstbewusstsein, Kleiner, aber so weit bist du noch nicht. Darüber reden wir nochmal in 5 Jahren, ja?
Ja, und wo haben Sie das Handwerk gelernt?
Ich hatte einen Mentor, der hat mir alles beigebracht, nachdem ich bei ihm so auf die Schnauze gefallen bin, wie du gerade bei mir.
Aha.
Guck nicht so.
Wie denn?
Dieses Funkeln.
Garçon, eine Flasche Veuve Clicquot für meine Mentorin und mich.
Nein, Kleiner, so haben wir nicht gewettet.
Wettmanipulation gehört zu meinen Spezialitäten. Ich bin Victor, wie heißt du?
Zoe.
So fand ich Zoe. Und
ich wurde ihn für den Rest meines Lebens nicht mehr los.
Sie wurde meine Mentorin, meine Ausbilderin und später dann meine Wegbegleiterin, meine Komplizin, meine Freundin.
Platonisch. Rein platonisch.
Dass wir an diesem Abend mit einem Glas Champagner ein lebenslanges Band schließen würden, wussten wir beide nicht.
Aber zuerst begann die harte Arbeit. So, Victor, fangen wir an.
Ja.
Für mich haben sich im Laufe der Jahre 10 goldene Regeln herauskristallisiert, die in unserem Metier unbedingt und jederzeit zu beachten sind. Was denkst du, welche davon hast du missachtet?
Naja, dass meine Hintergrundgeschichte nicht komplett durchdacht war. Es gab Löcher. Ich war nicht auf alle Fragen vorbereitet und die Zahlen stimmten nicht.
Das sind keine Regeln, das sind Grundlagen. Deine Geschichte ist alles, was du hast. Darauf fußt dein Erfolg. Wenn die nicht absolut wasserdicht ist, stürzt dein Kartenhaus binnen Sekunden ein. Wie man ja gestern gut sehen konnte. Ich hätte dich schon nach 2 Sätzen auffliegen lassen können.
Ja.
Versteh mich nicht falsch, du hast Talent. Du bist charmant, einnehmend und man hört dir gerne zu. Die Geschichte war auch nicht per se schlecht. Aber du bist faul.
Das habe ich schon mal irgendwo gehört.
Und das darfst du nicht sein. Unser Metier ist reine Fleißarbeit. In der Vorbereitung wie in der Durchführung. Also, die Grundlagen. Eine wasserdichte Geschichte. Ja, los, los, komm. Übung macht den Meister.
Meine Großmutter traf den Sohn des Duke of Somerset, als sie 17 war.
Wo?
In Cornwall, wo sie zur Sommerfrische mit ihren Eltern weilte.
Wo in Cornwall?
St. Ives.
Gut, weiter.
Edmund, so hieß der Prinz, verliebte sich in sie. Und da er gerade in Rhodesien gewesen war, schenkte er ihr einen Smaragd, den er von dort mitgebracht hatte.
Was war die Gegenleistung?
Ich muss doch sehr bitten. Er fand sie einfach bezaubernd.
Gut, weiter. Nach welchen Kriterien wählst du deine Zielperson eigentlich aus?
Ich nehme die, von denen ich glaube, dass sie mir aus der Hand fressen.
Falsch. Wenn du eine gute, wasserdichte Geschichte hast, musst du die richtigen Opfer dafür suchen. Und das heißt, du musst deinen Blick auf dein Gegenüber richten, anstatt dich immer mit dir selbst zu beschäftigen. Und damit wären wir bei Regel Nummer 1. Deinem Gegenüber gebührt deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Immer. Sei niemals desinteressiert.
Das ist unmöglich. Wie soll das gehen? Die Leute sind langweilig.
Oh nein.
Damals... 1882 war die Welt noch nicht so, wie sie heute ist. Meine Edna und ich waren gerade in der Schweiz gewesen. Einmal im Jahr haben wir immer Urlaub gemacht.
Hey, ich kann nicht da mehr. Er redet seit einer Stunde.
Hörst du wohl auf, mich anzugucken? Guck ihn an. Mit voller Konzentration.
Ich sterbe.
Gut, ich verrate einen Trick. Und gleichzeitig Regel Nummer 2. Sei ein passionierter Zuhörer. Du begreifst dein Gegenüber nur, wenn du ihm zuhörst.
Was haben wir gelacht? Alle Schweizer waren verliebt in sie. Das war ja auch kein Wunder. Edna war so hübsch bis zuletzt.
Er ist romantisch, nostalgisch, treu. Ich könnte ihn mit der Großmuttergeschichte rühren oder auch mit etwas anderem, wo es um Liebe geht. Er ist weit gereist, also darf ich nur von Orten sprechen, die ich tatsächlich kenne, falls er sie auch kennt. Und da Edna nicht neben ihm sitzt, ist sie wahrscheinlich tot. Das spricht wiederum gegen das Gelingen der Großmuttergeschichte, da er seit Ednas Tod keinen Abnehmer für den Stein hat.
Hat er Kinder?
Ah, find ich raus.
Regel Nummer 3. Warte, bis dein Gegenüber seine politischen Überzeugungen preisgibt und dann schließe dich ihnen an.
Warum haben die deutschen Kolonien? Ha? Sie können es nicht. Die Franzosen, die können es erst recht nicht. Baguettefresser, alle zu weich, sag ich ihnen. Einzig das britische Empire fährt den richtigen Kurs mit harter Hand und absolutem Herrscherwillen.
In Indien und Pakistan haben die Briten richtig aufgeräumt. Das war ja ein einziger Dreckhaufen. Das soll ihnen erst mal jemand nachmachen.
Hört, 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 hört. Der erste vernünftige Mensch auf diesem Schiff. Was trinken Sie?
Scotch. Wie Sie, Sir.
Ober, 2 Scotch für meinen Freund und mich.
Regel Nummer 4. Ebenso mit Religion. Wenn du die religiösen Ansichten deines Gegenübers erfährst, teilst du diese.
Ach, wie schön, auch mal einen der jüngeren Generationen hier an der frischen Luft zu treffen. Wenigstens einer, der sich nicht von der Sünde verführen lässt und in den Spielhöllen und Hinterzimmern dieses Schiffes herumtreibt. Es geht ja bergab mit der Jugend. Aber der Teufel wird sie alle holen. Und das meine ich so. Der Mann mit dem Pferdefuß wird sie heimsuchen und sie werden alle in der Hölle brennen.
Amen, das werden sie. Ich persönlich bin auf dem Weg nach Amerika, um dort in ein besonders strenges Kloster einzutreten. Ich habe den Ruf des Herrn gehört.
Sehr löblich, junger Mann. Gott schütze sie.
Und ich bin überzeugt, die Sünder, die sich auf diesem Schiff tummeln, werden Gottes Strafe schon bald zu spüren bekommen. Ich hatte einen Kommilitonen in Paris, der statt zu studieren, seine Tage in Spielhöllen und im Rotlichtmilieu verbrachte. Er verstarb kürzlich an der Syphilis.
Stopp! Regel Nummer 5. Sprich nie über Krankheiten, außer dein Gegenüber stellt ein spezielles Interesse daran zur Schau. Los, nochmal.
Sehr löblich, junger Mann. Gott schütze Sie.
Und Gott sei auch mit Ihnen. Wie sind Sie zu Ihrem festen Glauben gekommen?
Da gab es ein Erlebnis, als ich noch jung war. Vor vielen, vielen Jahren habe ich... Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss eine Nacht darüber schlafen, ob ich so viel Geld für einen Stein ausgeben kann. Auch wenn Sie sehr gute Argumente haben.
Nun, ich kann Ihnen dazu gerne meine Kabine anbieten. Das Bett ist sehr bequem.
Nein, 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 nein. Regel Nummer 6, mach niemals eindeutige Angebote. Du darfst nur flirten, nur andeuten. Außer dein Gegenüber zeigt absolut unmissverständliches sexuelles Interesse an dir.
Auch wenn sie sehr gute Argumente haben.
Wie gesagt, ich will sie keinesfalls überreden. Wir tun nur, was sie auch wirklich wollen.
Nein, das ist nicht besser.
Auch wenn sie sehr gute Argumente haben.
Die Regel verstehen die Männer nie.
Aber natürlich, schlafen Sie drüber und geben mir morgen Bescheid.
Ich weiß ja, wo ich Sie finde.
Und Sie sind jederzeit willkommen.
Na gut.
Es war Zeit für eine neue Masche. Die Smaragde kamen mir zu den Ohren raus und gingen außerdem zur Neige. Ich brauchte neue Themen und Materialien, um das Gelernte anwenden zu können. Es ist praktisch Glück in Flaschen. Ich bin der europaweit führende Naturheilmediziner auf dem Gebiet der neurologischen Glücksforschung und Zellresonanzwellen. Zudem Doktor der Botanik. Und es ist mir gelungen, ein pflanzliches Extrakt zu erstellen, mithilfe von alkoholischer Extraktion, Homöopathie, Johanniskraut und einer Geheimzutat, irische, vierblättrige Kleeblätter. Naja, in Wirklichkeit handelte es sich um eine Mischung aus Korn und Absinth, beide von zweifelhafter Qualität. Eine Kleesorte, die nur in Irland am Grab der Gaia zur Sommersonnenwende blüht. Trifolium Felix Felicitas.
Pardon. Oh, Herr Kollege, das haben Sie sich aber ausgedacht. Ich bin
Botaniker und war schon auf der ganzen Welt, aber diese Pflanze ist mir noch nie untergekommen.
Regel Nummer 7. Nicht angeben. Lass deine Bedeutsamkeit lieber still zutage treten. Bescheidenheit ist die Zierde der Könige.
Glück? In Flaschen? Wie soll das denn gehen?
Nun, das vollständige Prozedere ist recht aufwendig. Ich will Sie damit nicht langweilen.
Nein, das tun Sie ganz und gar nicht.
Schön. Nur so viel. Alkoholische Extraktion, Homöopathie, Johanniskraut und vierblättrige Kleeblätter.
So? Vierblättrige Kleeblätter?
Ja, irische vierblättrige Kleeblätter. Trifolium Felix Felicitas.
Ach.
Glück könnte ich gerade ganz gut gebrauchen. Davon hatte ich nicht so viel in letzter Zeit.
Wenn ich den Ringabdruck an Ihrem Finger richtig deute, war da mal ein Ehering?
Ja.
Verlassen worden?
Ja.
Vor kurzem?
Ja.
Ah, ich kenne das, Kumpel. Haben Sie schon eine neue Bleibe? Neue Garderobe? Haben Sie noch Kontakt mit Ihrer Verflossenen?
Achtung! Regel Nummer 8. Nicht ausfragen. Einfach warten. Die Leute erzählen ihre Geschichte von ganz allein.
Dann hat sie mir den Ring vor die Füße geworfen und ist gegangen. Ohne ein Wort. Ohne ein einziges Wort. Ich meine, wie kann man nur...
Durch dieses spezielle Verhältnis aus Potenz, Extraktion und Verdünnung erreichen meine Ampullen eine maximale Resonanz der Glückswellen, die im Klee gespeichert sind, mit unseren Zellen.
Darf ich die Ampulle einmal sehen?
Natürlich. Die Anwendung ist ganz einfach. Sie müssen einfach morgens den Inhalt einer Ampulle zu sich nehmen und dann...
Oh, stopp.
Ja?
Hier steht Glücksextrakt. Ohne C.
Hä?
Ist das Absicht?
Was? Nein, zeigen Sie mal her. Nein, das ist ein Schreibfehler.
Also nehmen Sie es mir nicht übel, ja? Aber ein Medikament mit Rechtschreibfehler von einem jungen Mann mit Tomatensauce am Revier erscheint mir nicht hinreichend vertrauenerweckend. Empfehle mich. Guten Abend.
Los. Sag's.
Regel Nummer 9. Sei niemals nachlässig. Dein Auftreten... Deine Geschichte und deine Requisiten müssen stets makellos sein.
Und was ist Regel Nummer 10?
Sie wird dir nicht gefallen.
Sag es einfach.
Regel Nummer 10, lass die Finger vom Alkohol. Sei nie, ich betone nie, betrunken bei der Arbeit.
Ach komm schon!
Wenn ich es dir doch sage.
Ja, aber das fällt doch auf, wenn ich als Einziger nichts trinke.
Du darfst nippen, den Rest in die Zimmerpflanze.
Ja, so eine Verschwendung.
Hört, hört! Der erste vernünftige Mensch auf diesem Schiff. Was trinken Sie?
Scotch, wie Sie, Sir.
Oh, Ober, 2 Scotch für meinen Freund und mich.
Ich hasse mein Leben. Die Ausbildung war hart. Zoe war eine strenge und unnachgiebige Lehrerin und oft genug wollte ich das Handtuch schmeißen.
Oh je, der arme Junge.
So schwierig ihre Regeln umzusetzen waren, so offenkundig war aber auch der Erfolg. Die sofort eintretende Wirkung gab ihr Recht. Und so kam es, dass ich mir vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben in einer Art Schule richtig Mühe gab. Ich hätte meinem Vater gern von meinem Lerneifer und meinen Fortschritten erzählt, aber ja, mir war klar, dass diese Tätigkeit seinen Stolz kaum wecken würde. Ich wollte warten, bis ich etwas wirklich Großes bewirkt hatte. Groß genug, dass es sogar ihn beeindrucken würde. Doch dafür musste ich weiter üben. Zoe wollte, dass ich das Erlernte in einem großen eigenen Coup umsetzte. Sie selbst war nur für die Planung und Vorbereitung an meiner Seite. Aber die Ideen mussten von mir kommen.
Also, wie sieht's aus?
Ich habe gedacht, ich könnte was mit Etikettenschwindel machen. Mhm. Also mein Kumpel Maurice aus Paris fälscht mir die Etiketten berühmter Champagner oder Whiskys und ich klebe die auf Flaschen minderwertiger Alkoholsorten.
Maurice ist weit weg und bis wir die Etiketten haben, sind wir längst in Amerika. Plus, wer kauft Alkohol von einem Mann in der Bar? Selbst wenn er billiger ist. Nee, Marge zu klein, Aufwand zu hoch. Noch mehr Ideen?
Naja, eine noch, aber die ist nicht richtig ausgereift.
Schieß los.
Ich könnte mich als Broadway-Produzent ausgeben, der für seine neue Show noch Investoren sucht.
Gut. Weiter?
Ja, viel mehr habe ich noch nicht.
Was ist das für eine Show?
Ein Musical, würde ich sagen. Aha. Ja, für jeden was dabei. Tanz, Gesang, Orchester, Bühnenbild, Kostüme.
Über was?
Für irgendwas Spektakuläres.
Vielleicht eine Shakespeare-Bearbeitung.
Nee, größer, weniger intellektuell. Mhm. Vielleicht was mit Tieren. Die Leute lieben Tiere. Eine Geschichte über streunende Katzen, die dann tanzen und singen.
Grotesk.
Ja, oder über Löwen, die ihr Königreich gegen den bösen anderen Löwen verteidigen.
Nix mit Tieren, das ist bescheuert. Irgendwas, was spektakulär und klassisch ist. Vielleicht eine Literaturbearbeitung. Sherlock Holmes?
Besser? Peter Pan, da fliegt einer.
Das ist für Kinder. Es muss für Erwachsene sein. Ein bisschen düster vielleicht.
Dracula.
Das ist super.
Der fliegt auch. Und zeitweise spielt das auf dem Schiff. Und dann wird gepfählt.
Gut, wir nehmen Dracula.
In Ordnung. Wer könnte ein geeigneter Geldgeber sein?
Nee. Bevor du darüber nachdenkst, denk dir erstmal deine Geschichte aus. Wie heißt du? Wo kommst du her? Warum brauchst du Geld? Wie viel brauchst du? Etc., etc.
Ist ja gut, schon verstanden.
Morgen wieder hier und da will ich eine wasserdichte Geschichte hören.
Ja, darf ich vorher meinen Whisky noch austrinken?
Wenn du dabei nachdenkst.
Ich dachte und dachte. Ich dachte mir W.A. Fairchild aus. Einen erfolgreichen Broadway-Produzenten, der schon Kracher wie The Girl Next Door, Hamlet, What the Butler Saw und den Superhit Cäsar und Kleopatra auf die Bühne gebracht hatte. Fairchilds neue Produktion Dracula sollte alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Doch leider war sein Partner und Investor vor kurzem gestorben. Und nun fehlt Geld.
Wie viel?
$4,000.
Und wie ist der Kompagnon gestorben?
Titanic. Ganz tragisch.
Ja. Und wer ist der Star der Produktion?
Fanny Bryce als Lucy Westenra und George Arliss als Graf Dracula.
Nicht schlecht. Wer macht das Kostüm?
Meine liebe alte Kollegin Zoe Morell.
Oh, wie nett. Die versteht in der Tat was davon. Und Mr. Fairchild, was haben Sie eigentlich studiert?
Nichts. Meine Mutter war Schauspielerin, mein Vater Intendant der Oper. Ich habe mein ganzes Leben an den Bühnen verbracht und den Beruf mit der Muttermilch aufgesogen.
Legitim. Lieblingsessen?
Meins?
Fairchilds, von wem sonst?
Kartoffelpüree und Roastbeef.
Und Fairchild hat so einen Anzug an?
Nein, er trägt am liebsten meinen Nadelstreifenanzug.
Gut. Letzte Frage. Was ist für den Investor drin?
12% der Gewinne, garantiert aber seine Investition zuzüglich 10% Zinsen.
Das ist viel.
Mentorin zufrieden?
Mentorin zufrieden. Jetzt geh spielen.
Und ich ging spielen. Ich schweifte durch den Rauchsalon und die Bars des Schiffs. Und nach einigen Tagen hatte ich ihn. Oswald Stillwater. Amerikanischer Politiker, steinreich und mit einer Frau gesegnet, die ihre Zeit und sein Geld vor allem als Mäzenin für darstellende Künste verbrachte, wie er immer wieder lautstark beim Diner verkündete. Noch dazu las er allabendlich mit offenbar großem Genuss in einem Band von Edgar Allan Poes gesammelten Werken. Er war also ein Freund von Schauerliteratur. Jetzt lag es nur noch an mir, den Köder zu platzieren und den Fisch an Land zu ziehen. Gestatten Sie, ich möchte Sie keineswegs in Ihrer Lektüre stören. Ich dachte nur, es liest sich netter in Gesellschaft.
Oh ja. Bitte. Dracula von Stoker. Großes Werk. Also auch kein Freund der allzu seichten Literatur.
Verzeihung, wie mein? So, ja, jetzt verstehe ich. Sie lesen Poe. Nun, bei mir ist es zwar mehr beruflicher Natur, dennoch verehre ich dieses Werk.
beruflicher Natur? Wie darf ich das verstehen? Sind Sie Schriftsteller?
Nein, ich habe nicht das Talent, eine große Geschichte zu schreiben, nur sie zu erkennen und daraus eine Vision zu bauen. Gestatten? W.A. Fairchild, ich bin Musical-Produzent am Broadway.
Ah, angenehm. Oswald Stillwater, mein Name. Und Sie machen eine Show aus Stokers Dracula?
Eine Show? Mr. Stillwater, eine Sensation.
Ah.
Ich habe einen fantastischen Autor für das Skript verpflichtet. Ich habe eine Besetzung, nach der sich andere die Finger lecken würden. Ich habe eine Zusage vom New Amsterdam Theater am Broadway.
Ach.
Und ich habe eine Vision für die technische Umsetzung auf der Bühne, die noch nie vorher da gewesen ist. Ein Schiff, Mr. Stillwater. Ein echtes Schiff in einem riesigen Wasserbassin mitten auf der Bühne.
Oh, das möchte ich gerne sehen. Wann ist denn Premiere?
Bis vor 6 Monaten war alles für den 6. Oktober geplant. Doch das Schicksal hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Verzeihung. Ich möchte nicht zu neugierig erscheinen, aber was passierte vor 6 Monaten?
Mein Partner und Kompagnon ist leider beim Untergang der Titanic ums Leben gekommen.
Ah, mein Beileid.
Ja.
Was für eine Tragödie. Ah, Eisberg.
Ja. Wie bereits erwähnt, bin ich der Visionär, ja, und er war das kaufmännische Genie, der Mann mit dem Geld.
Huh.
Er hatte bereits alles kalkuliert und geplant, bis auf den letzten Cent. Sogar wie viel am Ende dabei herausspringen würde für uns beide.
Das ist natürlich sehr bedauernswert.
Mein Traum wäre es, dieses Dracula-Projekt zu vollenden. Als ein Andenken, als eine Würdigung. Aber, ja, Träume bleiben eben manchmal genau das.
Wie viel benötigen Sie denn, um diesen Traum umzusetzen?
$5,000.
Und Ihren Ausführungen entnehme ich, mit so einem Musical lässt sich Geld verdienen.
Ja, also schon mit einer normalen Revue kann man reich werden, aber mit einem solch innovativen Kassenschlager? Mit Fanny Bryce und George Arliss in den Hauptrollen?
Hm.
Da reden wir von einem Haus auf Long Island, einem schicken Automobil und einer Segeljacht.
Nehmen wir mal an, ich würde Ihnen diese $5,000 geben. Wie hoch wäre denn dann mein persönlicher Gewinn?
Sie bekämen 12% Beteiligung am Gewinn, solange die Show läuft. Mindestens aber Ihre $5,000 garantiert zurück, zuzüglich 10% Zinsen. Mein Partner sah Dracula als erstes Musical, das die magische Grenze von über 1000 Vorstellungen erreichen wird. Naja, da kämen für Sie locker $20,000 raus.
Hm. Kommen Sie mal ein Stück näher.
Ja.
Wissen Sie, meine Frau hat in den vergangenen 3 Jahren sicher mehr Geld in die Kunstszene gesteckt als $5,000. Ah. Und davon ist kein einziger Cent je wieder aufgetaucht. Mein einziger Profit wären unzählige Stunden, die ich mit grauenhaften, lauten deutschen Opern oder unkoordiniertem Gehopse, das sich Ballett schimpft, verbringen musste. Und Sie möchten Dracula auf die Bühne bringen mit einem Schiff? Und Profit. Junger Mann, ich glaube, Sie haben soeben einen neuen Partner gefunden.
Was? Also Sie meinen...
Ja, also nicht, dass ich Ihren Partner je ersetzen kann und natürlich nur, wenn Sie wollen.
Mr. Stillwater, das... Also das wäre... Ich bin sprachlos. Ja und nochmals ja.
Haben Sie die Möglichkeit, einen Vertrag aufzusetzen? Oder haben Sie die Kalkulationen Ihres Partners mit dabei, damit ich einen Blick darauf werfen kann?
Gewiss, alles überhaupt kein Problem.
Großartig, Mr. Fairchild. Schlagen Sie ein!
Ich hatte es geschafft.
Wie meinen?
Wir hatten es geschafft. Noch in dieser Nacht tauschten ein Vertrag und ein Scheck mit Mr. Stillwaters Unterschrift die Besitzer. Und Zoe und ich begossen diesen Erfolg mit mehr als einer Flasche Champagner. war ausgebildet, hatte eine Partnerin, die an Charme und Klugheit kaum zu übertreffen war, und fühlte mich bereit, die großen Coups auf dem großen Parkett auszuprobieren. Amerika wartete auf uns. Doch, wie immer im Leben, kam etwas dazwischen. Die tragische Kleinigkeit, die Zoe und mich fast 4 Jahre trennen sollte, war der Erste Weltkrieg.
Paris, im Dezember 1914. Lieber Viktor, ich hoffe, du bist wohlauf und dieser Brief erreicht dich und du bist noch immer in Bern. Ich habe es mir in Paris halbwegs gemütlich gemacht. Die Herren vom französischen Geheimdienst schicken mich in die Hotels, wo die Deutschen und die Österreicher wohnen. Und ich wäre schön blöd, wenn ich mir von denen nichts ausgeben lasse. Und beim dritten Schnaps haben sie ganz gute Argumente ausgepackt und mir 1-2 Rechercheaufträge gegeben. Nun bin ich plötzlich Doppelagentin. Nur ein anderer Name für denselben Job.
Bern, im Januar 1915. Liebe Zoe, ich bin froh, von dir zu hören. Bitte bleib nicht in Paris. Man weiß nicht, wie die Westfront sich entwickelt und ich möchte nicht, dass du mit Paris untergehst. Hier in der Schweiz ist es ruhig. Ich arbeite im Casino als Croupier und genieße das geregelte Leben ausnahmsweise. Mal sehen, wann das Casino merkt, dass da etwas nicht stimmt.
Paris im Juli 1915. Lieber Viktor, vielen Dank für deine Karte aus den Bergen. Ich bin froh, dass du nicht nur dem geregelten Leben eines Croupiers folgst, sondern auch einmal wandern gehst. Ich wohne nun bei einem österreichischen Politiker, der denkt, ich liebe ihn. Wenn er demnächst an die Front muss, verlasse ich ihn allerdings. Es ist nicht gefährlich, im Gegenteil. Es ist etwas öde. Mal sehen. Eines Tages geht es wieder bergauf.
In einer halsbrecherischen Aktion bin ich nach Barcelona übergesiedelt und wohne hier nun bei einer anmutigen Spanierin. Irgendwann werde ich Geld verdienen müssen, aber gerade verhindert das meine anmutige Spanierin. Ein bisschen Dolce Vita darf auch sein, wenn drumherum die Welt untergeht, oder?
Auch ich bin übergesiedelt, nach Irland. Wenn ich schon politisch agiere, so möchte ich mich einer Sache anschließen, an die ich wirklich glaube. Und nicht von Geheimdienstlern herumgeschoben werden. Ich habe mich den Kämpfern für die irische Unabhängigkeit angeschlossen. Sie planen eine Revolte im nächsten Frühjahr. Und ich habe einen James kennengelernt. Mehr weiß ich dazu noch nicht zu sagen. Es ist anders als sonst. Also benutzt diese Adresse in Dublin. Ich bin guter Dinge, dass ich es hier eine Weile aushalte.
Die anmutige Spanierin hat mich recht rassig vor die Tür geworfen, aber alles Schöne muss auch ein Ende haben. Ich habe nun angefangen, an der Strandpromenade Kartentricks vorzuführen. Ich verdiene ganz gut dabei, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich mich langweile. Ich überlege, alle Vernunft über Bord zu werfen und nach Arnau zu fahren, um zu sehen, wie es meinen Eltern geht. Hast du von deinem Vater gehört? Ich hoffe jedenfalls, dass James gut auf dich aufpasst und dich in Dublin kein Ziegel und keine Kugel trifft.
James passt von allen am wenigsten auf mich auf. Er fordert mich und nimmt mich ernst. Er möchte mich heiraten und ich bin kurz davor zuzustimmen. Aber zuerst die Revolution. James gehört nun zu den Anführern der Revolte. Noch findet alles im Geheimen statt. Wir formulieren gerade die Unabhängigkeitserklärung. In ein paar Wochen ist es soweit. Ich hoffe, du findest schnell eine neue anmutige Spanierin, damit dir nicht so langweilig wird. Alles Liebe von Zoe.
Barcelona im April 1916. Liebe Zoe, ich lese in den Zeitungen von eurem Osteraufstand und kann nur hoffen, dass du wohlauf bist. Bitte schick schnellstmöglich ein Lebenszeichen.
Dublin im Juli 1916. Lieber Viktor, verzeih mein langes Schweigen. Ich hatte keine Möglichkeit, dir zu schreiben. Der Aufstand wurde niedergeschlagen. James ist tot. Ich bin unverletzt, aber mein Herz nicht. Und ich sitze im Gefängnis. Ich möchte weg von diesem Kontinent, sobald ich hier rauskomme. Treffen wir uns in Kanada? Was sagst du?
Passage nach Kanada gebucht. Erwarte dich zu jedem erdenklichen Zeitpunkt in Halifax. Komm, wann du kannst.
Lieber Victor, endlich. Ich bin auf dem Weg.
Und so trafen wir uns Anfang 1918 in Kanada.
Wir waren um einige Erfahrungen reicher und hatten ein paar Federn gelassen, aber wir waren am Leben.
Der Krieg war weit weg und wir wollten nichts als Ruhe und ein bisschen Geld. Zu zweit sollte das doch zu machen sein.
Leichteste Übung.
Zuallererst gelüstete es uns nach etwas Luxus. Wir bauten die Broadway-Nummer aus. Zoe gab sich als Co-Produzentin aus mit dem Sinn für die Zahlen. Gemeinsam suchten wir noch den letzten Investor, der uns die restlichen, bedauerlicherweise noch fehlenden $2000 dazu gab.
Verträge wurden unterschrieben, Schecks wechselten den Besitzer und wir daraufhin die Stadt. Von $2000 ließ es sich immer eine Weile ganz gut leben. Wir logierten immer in den besten Hotels am Platz. 4-5 Mal zogen wir die Nummer durch, dann hörten wir zur Sicherheit damit auf.
Und nun endlich zeigte Zoe mir ihre Maschen und Kniffe. Ich durfte ihr zusehen und, obwohl ich es nie bezweifelt hatte, mich davon überzeugen, dass ich mir eine der größten unseres Fachs geangelt hatte.
Aber hallo.
Sie gab zum Beispiel die alternde reiche Witwe aus Long Island, die ihre mit Erinnerungen beladene Villa dort verkaufen möchte, zu einem Spottpreis von nur $8000.
Mein Edgar ist schon 4 Jahre tot, aber ich gewöhne mich nicht daran. Wissen Sie, wie das ist, wenn man jemanden wirklich geliebt hat? Jede Ecke erinnert mich an ihn und es bricht mir das Herz. Ich kann nicht in dem Haus bleiben, das weiß ich nun. Aber ich kann es doch nicht an irgendwen verkaufen, wissen Sie?
Oder ihre Masche, bei der sie sich als die 4. Frau des Scheichs Hodschi ibn Khalid ausgab, die auf der Flucht vor ihrem rachsüchtigen Ehemann war und in ihrer Not sehr günstig einen wertvollen Gegenstand verkaufen musste.
Seine Häscher sind auf der Suche nach mir. Es geht ja um seine Ehre. Sie sind bereits in Kanada angekommen. Um meine Flucht überhaupt fortsetzen zu können, muss ich hier das Auge des Mondes leider verkaufen.
Das war ein Bergkristall, den sie als 7 Karat Diamanten ausgab.
Ein Klassiker.
Eine ihrer Maschen entwickelten wir zusammen zu einer perfiden Perfektion.
Ein Manhattan, der Herr, kommt sofort. Sie sind neu hier, oder?
Ja, na, zum ersten Mal. Ich bin gerade erst nach Chicago gezogen.
Wir waren in die USA gegangen und hatten uns in Chicago in einem Casino anstellen lassen. Zoe als Barkeeperin, ich als Croupier.
Aber Roulette-Tische kenne ich wie meine Westentasche und die sind ja überall gleich.
Da wäre ich nicht so sicher, Sir.
Ah ja, wieso?
Ich plapper wieder, Entschuldigung. Vergessen Sie, was ich gesagt habe, sonst bin ich diesen Job los. Bitte verraten Sie mich nicht.
Ich verrate Sie nicht, versprochen. Aber verraten Sie mir doch, was Sie fast verraten hätten, sonst lohnt es sich ja nicht.
Sie halten dicht?
Oh, ja, Ehrenwort.
Okay, Sir. Der Roulette-Tisch ist manipuliert. Es gibt ein System, nach dem er funktioniert, um Gewinnsträhnen zu vermeiden.
Das war natürlich Quatsch. Es gab kein System. Es war ein stinknormaler Roulette-Tisch.
Ein System?
Ja, aber pssst!
Ja, pssst. Aber sagen Sie, kennen Sie es, das System?
Ja, aber wenn ich es Ihnen verrate und das kriegt jemand raus, kriege ich nie wieder einen Job. Nirgends.
Alter, ich würde Sie natürlich nicht verraten, schon aus eigenem Interesse und ja, ich würde mich auch erkenntlich zeigen für den unschätzbaren Dienst, den Sie mir erweisen.
Wie denn?
Naja, ganz einfach. Ich könnte Ihnen finanziell etwas unter die Arme greifen.
Und ab da war alles ganz einfach. Zuerst verhandelte Zoe eine beachtliche 4-stellige Summe und ließ sie sich auszahlen. Dann erklärte sie ihm ein völlig absurdes, hochkompliziertes System, das bei näherem Hinsehen absolut keinen Sinn ergab.
Der Trick liegt darin, bei der Erklärung jede Menge Notizen zu machen mit Pfeilen und unterstrichenen Zahlen. Diese widersprechen meiner mündlichen Erklärung in jedem einzelnen Punkt. Hauptsache viele Pfeile. Und dann, wie hier auch schon, nur noch einmal die Wurzel aus der vorhergegangenen Zahl. Also hier im Beispiel die 8 hoch n. Und dann geht alles wieder von vorne los. Verstanden?
Ja. Ich glaube schon, ja.
Sonst haben Sie ja noch die Notizen. Hier, Sir, wenn Sie bei irgendwas unsicher sind.
Und dann kam mein Part. Ich war der Croupier am Roulette-Tisch und sorgte dafür, dass für zumindest ein paar Runden alles in etwa so lief, wie Zoe es erklärt hatte.
Mithilfe einer manipulierten Kugel und eines Magneten unterhalb des Tisches war das das kleinste Problem. Wenn unsere Zielperson dann dachte, er habe schlussendlich verstanden, wie der Hase läuft, unterließ Victor die Magnetmasche. Der arme Mann verlor nun an, aber war natürlich der Meinung, er habe das System falsch verstanden und rang um Berichtigung.
Deswegen kam es fast nie zu Reklamationen.
Und wenn doch, waren wir längst weg.
Wir hätten ewig so weitermachen können, doch dazu kam es nicht.
Ein Brief von meinem Vater erreichte mich. Er war erkrankt. Ich wusste, er würde mir nur davon schreiben, wenn es ernst ist, und packte sofort meine Koffer. Hals über Kopf verließ ich die USA und machte mich auf die Reise zu ihm in die Normandie.
Und so saß ich im Januar 1919 plötzlich allein im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ohne Zoe an meiner Seite zog ich weiter durchs Land, allerdings mit weit weniger Erfolg. Ich hatte mich zu sehr daran gewöhnt, meine Mentorin und inzwischen Freundin und Vertraute an meiner Seite zu haben. Ich brauchte etwas Zerstreuung und so schmuggelte ich mich als Graf Victor Lustig auf eine Benefizveranstaltung der Feinen Gesellschaft von Kansas City. Es war eine langweilige Angelegenheit, doch eine Sache, genauer eine Person, erregte meine Aufmerksamkeit. Verzeihung, die Dame?
Ja, kennen wir uns? Wenn ja, müssen Sie mir verzeihen. Mir wurden heute Abend mindestens 2 Dutzend Leute vorgestellt. Ich schaffe es einfach nicht, mir alle zu merken.
Keine Sorge. Wir sind uns noch nicht vorgestellt worden, was ich aber sehr bedauerlich finde. Sie sehen aus, wie ich mich fühle, als wären Sie lieber auch gerade an einem anderen Ort.
Oh Gott, sieht man mir das so sehr an? Oh, das ist wieder typisch. Meine Tante gibt mir die Chance, an der feinen Gesellschaft teilzuhaben und ich, undankbare Mistkröte, kann nicht mal so tun, als gefiele es mir.
Nein, können Sie nicht. Passen Sie auf. Ich hole uns 2 Gläser Champagner, wir unterhalten uns und danach wird es Ihnen hier wesentlich besser gefallen.
Also, ich weiß nicht.
Ja, stimmt. Sie haben vollkommen recht. Natürlich trinken Sie nicht mit einem wildfremden Mann Champagner. Gestatten, Victor Lustig, Geschäftsmann aus New York.
Roberta Noray. Angenehm, Mr. Lustig. Ja, ein Glas Champagner wäre nett.
Ich holte uns 2 Gläser und wir unterhielten uns. Und in keiner Sekunde kam mir der Gedanke, dass ich eine meiner unzähligen Maschen bei dieser jungen Frau abziehen könnte. Sie brachte den einfachen, ehrlichen Jungen in mir zutage, der ich so lange versucht hatte zu sein. Am Ende des Abends verabredeten wir uns für einen Spaziergang im Park am nächsten Tag.
Oh je.
Ich bin übrigens sehr froh, dass Sie mir gestern über den Weg gelaufen sind.
Ich Ihnen? Sie mir?
Ja, stimmt. Jedenfalls habe ich mich davor ziemlich gelangweilt.
Tja, ich war eher in einer Art Angststarre. Alle Leute scheinen zu verstehen, wo ihr Platz auf solchen Veranstaltungen ist und was sie zu wem zu sagen haben. Und ich stehe, spüre mein Herz bis zum Hals schlagen und bete, man möge mich einfach in Ruhe lassen.
Aber dafür gibt es keinen Grund. Es klingt kompliziert, es sieht kompliziert aus, aber am Ende kochen alle nur mit Wasser.
Naja.
Mir ging es früher genauso. Ich stand da und begriff einfach nicht, was da vor sich ging. Bis ich den Code geknackt hatte. Und ab da war es dann langweilig. Ich kann es Ihnen gerne erklären.
Ach,
Das wäre sehr freundlich, Mr. Lustig. Diese ganze feine Welt, das ist irgendwie einfach nicht mein Ding. Können Sie das verstehen?
Vollkommen, Miss Norrie. Vollkommen. Und auch bei unserem dritten Treffen in einem kleinen, gemütlichen Café ging uns der Gesprächsstoff nicht aus.
Ach, wissen Sie, Mr. Lustig, ich bin meiner Tante unendlich dankbar. Wenn Sie so wollen, hat sie mich aus den Klauen meiner Stiefschwestern befreit. Ja, ich weiß, das klingt dramatisch, aber ja, am Ende war es so. Ohne sie würde ich noch heute Tag ein, Tag aus in dieser furchtbaren Wäscherei festhängen.
Sie sind also Aschenputtel und Ihre Tante ist die gute Fee?
Ja, vielleicht ist es wirklich ein bisschen so, aber deswegen schäme ich mich auch etwas. Sie gibt mir so viel, nimmt mich auf tolle Partys mit und ich stehe da und kann es überhaupt nicht würdigen. Geschweige denn mich an die richtige Etikette halten.
Ich kann nur sagen, dass Sie mich hervorragend unterhalten, Miss Norrie. Und was diese Etikette angeht, da wir unter uns sind, können wir sie doch einfach mal beiseite lassen. Ich bin Victor und darf Roberta zu Ihnen sagen?
Oh, sehr gerne, Victor. Ein schöner Name. Und dein Nachname ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Woher kommt der?
Aus Arnau, einer kleinen Stadt in Böhmen. Mein Vater ist dort Bürgermeister, aber mich zog es in die weite Welt hinaus. Robertas direkte und offene Art, ohne jede Falschheit, wirkte auf mich entwaffnend. Sie blickte mich an und verstand, wer ich war. Das war ein vollkommen neues Gefühl für mich. Seit dem väterlichen Rauswurf zu Hause war sie, nach Maurice und Zoe, erst der dritte Mensch, dem ich die Wahrheit über meine Herkunft verraten hatte. Ich hatte es einfach gesagt.
Warum lächelst du? War die Frage irgendwie blöd oder unpassend?
Nein, keinesfalls. Ich dachte nur gerade wieder an dein Aschenputtelmärchen. Weißt du, was noch fehlt, damit es perfekt wäre?
Eine Kutsche?
Ja, das auch. Aber die können wir ja mieten. Ich dachte eher an einen Prinzen?
Ja. Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen?
Das war dann wohl mein Stichwort.
Zehn Sekunden. Ich lasse den Jungen 10 Sekunden alleine und er manövriert sich in die größten Schwierigkeiten.
Also zunächst einmal manövrierte ich mich und Roberta nach New York. Natürlich, nachdem ich artig bei ihrer Tante vorstellig geworden war und selbstverständlich nur den besten Eindruck hinterließ. Und dann ging alles sehr schnell. Teure Hotels, Clubs, durchnachte Wächte, Nächte, die wir in Bars und Theatern verbrachten und noch mehr Gespräche. Und schließlich der unbändige Wunsch, diese bemerkenswerte Frau für immer an meiner Seite zu haben. Sie war zugleich bodenständig ehrlich, elfenhaft schüchtern und maßlos abenteuerlustig. Sie war sowohl die Schwiegertochter, die mein Vater sich immer erträumt hatte, als die Pionierin, die mit mir zu neuen Ufern aufbrach. Sie teilte meine unbändige Lust am Leben. Sie war für mich der Beweis, dass ein beständiges, geregeltes Leben und mein ausschweifender Lebensstil einander nicht ausschlossen. Das schenkte sie mir. Ich hingegen gab ihr das Selbstbewusstsein, die Fesseln ihrer Schüchternheit endgültig zu sprengen. Am 3. November 1919 wurden wir am Fuße der Freiheitsstatue von einem Friedensrichter zu Mann und Frau erklärt. Nach ausgedehnten Flitterwochen auf Rhode Island ging es zurück nach New York. Dort mieteten wir uns ein Apartment, das Roberta sofort mit großem Elan einzurichten begann.
Ich brachte es nicht übers Herz, ihr schon so früh zu sagen, dass mein Beruf einen häufigen Wohnungswechsel mit sich brachte. Beziehungsweise, ich nahm mir auch vor, es noch einmal mit dem sesshaften, berechenbaren Leben zu versuchen. Wenn ich es schon nicht meinem Vater zuliebe geschafft hatte, dann sicher ihr zuliebe. Mit dem Jahreswechsel 1920 trat in Amerika die Prohibition in Kraft. Und damit war die Stunde einer Idee gekommen, die ich bereits während meiner Ausbildung auf dem Schiff hatte.
Lieber Victor, hier die gewünschten Etiketten für den englischen Gin, die du wolltest. Ich weiß zwar nicht, wieso du sowohl mein französisches Herz als auch mein Talent beleidigst, indem du mir eine solch abstoßende und triviale Aufgabe gibst, aber wie dem auch sei, ich bin mit 25% dabei.
Oh, ganz ehrlich, Eddie, das Zeug in den Badewannen da hinten stinkt erbärmlich.
Lieber einatmen als trinken. Ja. Da könntest du nämlich blind werden. Ach, zeig schon her. Ja. Donnerwetter. Du hast nicht übertrieben. 1A-Etiketten. Und auch noch Bifita. Nobel!
Klar, nur das Beste für deinen Badewannenfusel. Sogar mit britischen Steuermarken, damit es noch echter wirkt. Also, $50 für deinen stinkenden Fusel. Wie verabredet.
Aber nächstes Mal machst du auch noch Etiketten für einen billigeren Gin. Nicht jeder kann sich den teuren leisten. Nur so als kleiner Tipp am Rande. Völlig kostenlos.
Wahnsinnig witzig, Eddie. Geht klar. Der Handel mit Gin brachte mit sich, dass ich oft die ganze Nacht arbeiten musste. Nachts fanden die Transporte statt. Tags beaufsichtigte ich die Abfüllung und kontrollierte Flaschen und Etiketten. Es war viel zu tun. Der Umsatz stimmte auch. Nur eine Person war darüber nicht so glücklich.
Ich muss los. Bis später, Darling, ja? Kann spät heute werden.
Wo gehst du hin?
Ja, arbeiten.
Arbeiten. Was auch immer du arbeitest.
Was redest du denn? Ich bin Unternehmer, weißt du doch.
Ja, aber was du da genau unternimmst, darf ich nicht wissen.
Es ist nicht so spannend, Geschäfte eben.
Nimm mich mit.
Also jetzt werd nicht albern.
Ich will endlich wissen, was du arbeitest, Victor.
Roberta, es reicht. Wir sehen uns heute Abend.
Ich wollte Roberta besänftigen, ihr etwas mehr von meiner Herkunft zeigen. Wir fuhren nach Paris und logierten im höchst noblen Hotel de Crillon mit Blick auf den Place de la Concorde und die dahinterliegende Seine. Und wie jede gute Amerikanerin liebte Roberta Paris ab der ersten Minute. Ein Ort hatte es ihr besonders angetan, schien ihr Herz im Sturm zu erobern.
Oh, Victor, ich glaube, das ist der schönste Ort der Welt. Diese Aussicht, mir liegt ganz Paris zu Füßen.
Lass das bloß nicht die Pariser hören. Für die ist dein schönster Ort der Welt ein Schandfleck, den man schleunigst abreißen sollte.
Was?
Die besuchen den Eiffelturm nur, weil sie ihn von hier nicht sehen müssen.
Oh nein, wirklich?
Mhm.
Nein, sie dürfen ihn nicht abreißen. Ich möchte mit unseren Kindern hier oben stehen und ihnen sagen, hier, sieh dir das an, die Welt ist schön und steht dir offen.
Oh, na, dann sollten wir uns mit dem Kinderkriegen sicherheitshalber ein bisschen beeilen, meinst du nicht? Roberta? Darling?
Ich denke, unser bisheriges Tempo war genau richtig.
Du meinst, das heißt?
Ja, genau das.
Ich werde Vater!
Beseelt von dieser wunderbaren Neuigkeit bestiegen wir unser Schiff zurück nach New York. Dort war es mit den guten Nachrichten vorbei. Ich erfuhr, dass mein Kompagnon Eddie von der Polizei hops genommen worden war. Ein herber Schlag für mich, denn auch wenn man es ihm nicht ansah, er war so ziemlich der ehrlichste aller Schwarzbrenner in New York. Und so übernahm ich kurzerhand die ganze Kette der illegalen Schnapsproduktion.
Ja?
Ich komme für Eddie.
Du bist nicht Eddie, hau ab.
Eddie ist im Urlaub.
Oh. Ja, ja, die ist von Eddie. Und du bist also seine Urlaubsvertretung?
Ja.
Okay. Aber falls du mich verarschst oder ein Bulle bist, bring ich dich um. Kapisch?
Einige Monate ging alles gut. Eines Tages geriet ich aber in eine Razzia. Die Polizei stürmte die Flüsterkneipe, während ich gerade Gin lieferte. In Särgen zur Tarnung. Ich wurde festgenommen. Hör mal, da draußen laufen sicher ein paar größere Fische rum als ich. Das hier ist doch Zeitverschwendung für uns beide. Pass auf, ich lasse dir zwei Flaschen Beef Eater hier auf dem Schreibtisch stehen. Du machst mir die Handschellen auf und wir vergessen die Sache einfach. Was sagst du?
Ich sage $30 Kaution oder verringst sie nach dem Knast.
Gut, ich habe doch einen Anruf, oder?
Ja, leider, das Gesetz besteht drauf.
Ah, yes.
Ja, bitte?
Roberta, Darling, gut, dass ich dich erreiche. Du, ich hab hier ein kleines Problem. Es blieb nicht bei dem einen Mal. Die Razzien nahmen zu, immer mehr meiner Zulieferer landeten im Knast. Ich auch, immer wieder. Auch wenn ich mich stets freikaufen oder herausreden konnte. Die angespannte Situation zwang uns immer wieder, die Stadt zu wechseln. Und dadurch entstand auch zu Hause eine angespannte Situation.
Roberta, bitte! Also jetzt ist aber Schluss, unsere Teller. Hörst du wohl auf damit und redest endlich mit mir?
Reden? Ich versuche seit Monaten mit dir zu reden. Aber du musst immer weg. Arbeiten. Worüber du auch nicht redest. Und weswegen du aber nächtelang weg bist. Und ich darf nicht wissen, wo oder warum. Und wenn ich nachfrage, erfahre ich nichts. Aber ich darf dich dann aus dem Gefängnis abholen. Kaution bezahlen, ohne zu wissen, wie du das Geld verdient hast. Oder warum du ins Gefängnis gekommen bist.
Also jetzt mach aber mal einen Punkt.
Oder wir müssen mal wieder umziehen. Mitten in der Nacht. Alle paar Wochen eine andere Stadt. Nirgends bleiben wir. Ich kenne niemanden. Ich kann nirgends Freunde finden. Du bist den ganzen Tag weg. Und ich sitze hier, alleine, schwanger, wie der letzte Idiot.
Roberta, so beruhige
Nein!
dich doch.
Ich werde mich überhaupt nicht beruhigen. Und ich zertrümmere auch notfalls das gesamte Geschirr, wenn das dazu führt, dass du mir endlich mal zuhörst.
Ich höre doch zu.
Ja? Dann pass gut auf. Ich will das so nicht mehr, Viktor Lustig. Ich mach das nicht mehr mit. Ich will ein normales Leben. An einem Ort, wo ich Leute kenne und Freunde habe. Wo ich weiß, was mein Mann arbeitet und wo er die Nächte verbringt. Wo ich niemanden aus dem Gefängnis abholen muss.
Ich verstehe das, aber es läuft eben nicht immer alles, wie man will.
Versprich es!
Soweit kommt's noch.
Versprich es!
Vergiss es!
Es zog sich zu für mich. Mir steht ein Anruf zu.
Maul halten!
Mir steht ein Anruf zu.
Wenn du nicht endlich dein Maul hältst, dann verliere ich dir die Fresse. Sodass du gar nichts mehr sagen kannst, auch nicht am Telefon.
Mir steht ein Anruf zu.
Du hast es so gewollt.
Wo ist er?
Zelle 4.
Oh, Mr. Lustig, schön, Sie endlich kennenzulernen.
Ach, sind Sie der Mann, der mich zum Telefonapparat führt, damit ich endlich den mir zustehenden Anruf tätigen kann?
Nein, nein. Peter Romano, Secret Service. Wir werden viel miteinander zu tun haben.
Mir steht ein Anruf zu.
Oh, wen wollen Sie denn anrufen? Ihre Frau?
Das geht Sie gar nichts an.
Ihre Frau, die kann zurzeit leider nicht telefonieren. Sie hat gerade ein Kind zur Welt gebracht. Ein gesundes Mädchen. Sie muss sich ausruhen.
Sie hat ein... Ein Mädchen?
Ja, ganz recht, Mr. Listus. Sie würde gerne mit Ihnen reden, also sich unterhalten, aber Sie begleiten mich jetzt bitte in den Verhörraum, ja?
Ich muss zu meiner Frau!
Mr. Lustig! Ich kann Ihnen nur raten, sich kooperativ zu zeigen, ja? Sollten Sie nicht mitarbeiten, sehe ich mich gezwungen, Sie frühestens übermorgen hier wieder zu besuchen, wenn Sie sich beruhigt haben.
Nein, bitte, ich muss noch heute zu ihr.
Kommen Sie doch einfach mit mir und reden Sie mit mir, dann kann ich vielleicht etwas für Sie tun.
In Ordnung.
Ja, hier entlang.
Ich werde Sie melden.
Verzieh dich.
Warum Secret Service?
Sie sind in der Tat lustig, Mr. Lustig. Der Secret Service ist für Sie zuständig, weil Sie einen der größten Ringe von Alkoholhandel inklusive illegaler Destillation und Etikettenfälschung betreiben.
Beweise.
Mr. Lustig. Ich weiß, Sie sind nicht daran gewöhnt, dass jemand Ihnen etwas nachweisen kann, aber ich verfolge jeden Ihrer Schritte und das seit Monaten. Ich habe genug beisammen.
Das glaube ich erst, wenn ich sehe.
Sie werden es sehen, Mr. Lustig, Sie werden. Ich sage es Ihnen, jetzt weht ein anderer Wind. Es sind nicht mehr Provinzpolizisten, die hinter Ihnen her sind. Jetzt ist es der Secret Service.
Sie blöffen.
Nach Ihnen, Mr. Lustig.
Romano war ein harter Hund. Er hatte nicht zu viel versprochen. Er hatte Beweise, aber Gott sei Dank nicht genug, um mich jahrelang hinter Schloss und Riegel zu bringen. Noch nicht. Ich glaubte ihm, wenn er sagte, dass er mir von nun an nicht mehr von der Seite weichen würde. Ich kam frei. Aber ich sah seinen Hut oder seinen Wagen an jeder Straßenecke. Er war überall. Und so sehr die Geburt meiner Tochter Betty Jean mich freute, veränderte sie jedoch die angespannte Stimmung zwischen Roberta und mir nicht. Im Gegenteil. Ich hatte mich in eine Ecke manövriert. Bewegungsunfähig konnte ich nur zusehen, wie die Schlinge um meinen Hals sich langsam zuzog und mir die Luft abschnürte. Miami, 18. April 1925. Liebe Zoe, die vergangenen Wochen und Monate waren, gelinde gesagt, wenig erfreulich. Roberta hat sich von mir scheiden lassen. Ja, ich weiß, du wirst die Augen gen Himmel richten, seufzen und sagen, ich hab dich gewarnt. Mein Beruf und das, was sich Roberta so sehnlich wünscht, sind einfach nicht miteinander zu vereinbaren. Wahrscheinlich wäre sie an meiner Seite nur noch unglücklicher geworden. Daher ist es wohl besser so. Meine kleine Betty Jean sehe ich seitdem nur noch alle paar Wochen. Das schmerzt sehr. Und dennoch sehe ich mich gezwungen, ihr für eine wesentlich längere Zeitspanne den Rücken zu kehren. Zu allem Überfluss bin ich auch noch ins Visier des Secret Service geraten, wegen gefälschter Etiketten und Steuermarken für Schnaps. Erinnerst du dich noch an die Idee? Du fandest die schon damals nicht gut. Jetzt habe ich wegen der Sache meinen ganz persönlichen Wadenbeißer, Peter Rubano. Er ist gut, unangenehm gut,
Nichts gegen einen Gegner auf Augenhöhe, aber er steht mir quasi auf den Zehen und ich kann weder vorwärts noch rückwärts. Kurzum, ich ziehe zurück nach Paris. Die alte Heimat wird mir guttun. Ich sehne mich nach durchzechten Nächten mit Maurice im Moulin Rouge und vor allem danach mit dir ganze Nachmittage in Champagner zu ertränken und einen wirklich großen Coup zu planen. Alle meine Fantasien haben mit Alkohol zu tun. Die Prohibition scheint mir wirklich zuzusetzen, was? Jedenfalls ein Coup, der alles Bisherige in den Schatten stellt. Und meine Freundin, die mich endlich wieder vor Dummheiten bewahrt. Also, ich nehme die nächste Passage nach Le Havre und hoffe, dass du mich dann am Gare du Nord erwartest. Dein Freund Victor.
Auf deine Scheidung, Victor!
Auf die Scheidung!
Ah, es ist schön, dass ihr euch an meinem Unglück so erfreuen könnt. Aber kommt, heitert mich ein bisschen auf. Ihr habt doch bestimmt auch Fehler gemacht, während ich weg war.
Ha? Ich? Nein, absurd.
Ja, mir fällt auch nichts ein.
Du warst doch im Gefängnis, oder?
Na ja, kurz.
Du wurdest erwischt, als du einen von dir selbst gefälschten Renoir in den Louvre hängen wolltest.
Was?
Ich hatte eine Wette verloren.
Es war eine Einzeitung.
Ja, und es war den Ärger absolut wert. Ich kann mich vor Aufträgen kaum noch retten.
Aha.
Und unsere Zoe hier hat übrigens auch eine Weile die Zeitungen hier beherrscht.
Ah ja, davon weiß ich ja gar nichts.
Ja, unwichtig, eine kleine Romanze.
Nee, das musst du mir jetzt schon erzählen.
Ich habe meinen alten Freund aus Berlin beim Umzug geholfen. Tucho ist nämlich nach Paris gezogen. Und dort habe ich Igor kennengelernt.
Tja, Igor Strawinski. Nicht, dass da Missverständnisse aufkommen.
Oh.
Jedenfalls, Igor und ich haben uns gut verstanden und dann hat er mir Coco vorgestellt.
Aha. Coco Chanel, ist klar, ne?
Ja, und mit ihr habe ich mich auch gut verstanden. Und, naja.
Was jetzt im Ernst?
War nur kurz, ein paar Monate.
Die Zeitungen konnten ihr Glück gar nicht fassen. Der Feuilleton wurde einfach komplett durch die drei ersetzt.
Ja, wunderbar. Meine besten Freunde werden berühmt und erleben Abenteuer und ich werde mit Tellern beworfen und vom Secret Service beschattet.
Jeder, was er verdient.
Du hast es ja ans rettende Ufer geschafft. Wir werfen dich nachher in die Seine und waschen den ganzen amerikanischen Schmutz von dir ab.
Ja, untersteh dich, Freundchen. Lass uns lieber Pläne schmieden, die uns reich und berühmt machen, bei denen ich aber nicht nass werde.
In letzter Zeit hast du dich aber bei allem nass gemacht.
Haha.
Wir stehlen...
Notre Dame!
Die ganze Kirche?
Und wo sollen wir die verstecken? Sie ist etwas sperrig.
Wir stehlen den Eiffelturm. Den kann man auseinanderbauen.
Ja, und Paris würde aufatmen. Aber wie sollen wir damit Geld verdienen? Den kauft doch keiner.
Amerikaner? Ja, die mögen den.
Ja, und dann steht er in Las Vegas, wo er hingehört.
Die hässliche Freiheitsstatue haben die armen Irren auch aufgestellt.
Ja, aber wer baut ihn ab?
Ach, darum sollen sich die Amis scheren.
Nee, im Ernst, wer macht denn sowas? Gerüstbauer?
Naja, so Leute, die auch Wolkenkratzer bauen. Ja. Hochbau oder wie das heißt. Ah. Nur halt rückwärts.
Das ist alles noch zu kompliziert. Um einen Amerikaner zu finden, der uns den Eiffelturm abkauft, müssen wir nach Amerika. Und darauf hat unser junger Freund zu meiner Linken gerade keine Lust. Und ich auch nicht.
Naja, es gibt doch Amerikaner in Paris.
Aber die bringen den Haufen Metall nicht nach Las Vegas. Gibt es keinen Franzosen, der uns den Eiffelturm abkaufen könnte?
Altmetallhändler.
Ja.
Hey, nicht schlecht. Das könnte gehen. Ein Schrotthändler.
Du meinst das ernst?
Ja, na klar, überleg doch mal. Ganz Paris kann das Ding nicht leiden. Die Stadt überlegt immer wieder, ihn abzubauen, kommt aber nicht zu Potte. Wir geben uns als Beamte der Stadtverwaltung aus oder von irgendeinem Ministerium und bieten den Eiffelturm zum Kauf an. Hm. Wir bitten verschiedene Schrotthändler, uns Angebote zu machen. Dann handeln wir die hoch und geben dem Meistbietenden den Zuschlag. Der gibt uns die Kohle und geht dann hin, baut den Eiffelturm ab und wir verkaufen das Altmetall, wenn ihn niemand stoppt. Paris ist um einen Phallus ärmer und wir eine ganze Ecke reicher.
Das ist...
Brillant!
Ja!
Aber was mache ich dabei?
Na, du fälschst uns das Siegel der Stadt Paris und den Briefkorb und alle nötigen Dokumente.
Ach, von der Stadt habe ich so viele Briefe. Das wird ein Kinderspiel.
Das wird eine richtig große Nummer.
Und dann komme ich auch mal in die Zeitung.
Das liest dann dein Herr Vater in Böhmen und platzt vor Stolz.
Ja, und weißt du was?
Das fände ich sogar gar nicht schlecht. Mhm. Soll er doch sehen, was sein Sohn für große Geschäfte macht. Soll er doch platzen.
Ruhig, Brauner. Wir stoßen erstmal an.
Auf den Verkauf des Eiffelturms.
Auf uns.
Auf uns.
Auf uns.
Herein.
Herr Generaldirektor, ich bringe Ihnen Monsieur Renault von Altmetallhandel Renault.
Danke, Adele. Schön, dass Sie kommen konnten. Bitte nehmen Sie doch Platz. Meine Sekretärin hat Ihnen angedeutet, dass es um einen großen, aber delikaten Auftrag geht.
Herr Generaldirektor, ich bringe Ihnen Monsieur Pétain vom Schrotthandel in der Rue de Lourmel.
Danke, Adele. Die Stadt Paris möchte nun endlich nach 36 Jahren den Eiffelturm verschrotten. Er ist ein Schandfleck in der Silhouette der Stadt und frisst mit dem ganzen Rostschutzmittel Unsummen aus der Stadtkasse.
Monsieur Marinard von Altmetall Montrouge.
Danke, Adele. Sie sind ja nun spezialisiert auf Altmetall und Verschrottung. Hier geht es um 10.000 Tonnen Stahl. Dazu die Fernmeldetechnik und die Einrichtung des Restaurants. Ich bin sicher, da könnte ein lukratives Geschäft für Sie sein.
Monsieur Legrand von Legrand Metall.
Der Auftrag umfasst den kompletten Abbau und Abtransport des Turmes. Das Maßfeld muss besenrein übergeben werden. Der Verkauf des ergatteten Altmetalls und der Fernmeldetechnik obliegt dann Ihnen und die daraus entstehenden Einnahmen gehören natürlich ebenfalls Ihnen.
Monsieur Poisson vom Schrottplatz in Bagneux.
Tag.
Die Stadt Paris würde Ihnen also den Eiffelturm verkaufen, so dass Sie ihn abbauen und weiterverwerten können. Wir bräuchten ein Angebot von Ihnen, welche Summe Sie dafür zu zahlen bereit wären. Diese Summe darf natürlich den Materialwert nicht unterschreiten. Der liegt für 10.000 Tonnen aktuell bei ca. 8 Millionen Francs. Selbstverständlich unterliegt die gesamte Angelegenheit der Geheimhaltung. Sie dürfen absolut niemandem davon erzählen. Wir möchten nicht, dass es im Vorfeld zu Diskussionen kommt, die das Projekt gefährden. Ich habe hier eine Geheimhaltungserklärung. Wenn Sie bitte hier unterschreiben würden. Haben Sie noch Fragen, Monsieur Poisson?
Nö. Ist alles klar, ne? Angebot kommt dann in den nächsten Tagen.
Dann danke ich Ihnen für Ihren Besuch.
Ich danke auch. Schönen Tag noch, Herr Generaldirektor.
Ich sage dir, der ist es.
Denke ich auch. Der hat ein ganz fettiges Gesicht gekriegt vor lauter Gier.
Gierig und dumm. Das ist die Kombi. Und er hat beides.
Gierig waren sie alle. Wir bekamen in der Tat 5 Angebote, alle über etwa 10 Millionen Francs.
Das Angebot von Monsieur Poisson aus Bagneux war das zweithöchste. Aber wegen des guten Eindrucks, den er bei uns hinterlassen hatte, wurde er unser Favorit. Wir luden ihn 3 Wochen später, denn wir mussten ja wie glaubwürdige, langsame Staatsdiener wirken, erneut ins Hotel de Crillon ein.
Vielen Dank, dass Sie sich noch einmal herbemüht haben. Ihr Angebot hat es in die engere Auswahl geschafft und wir möchten jetzt in weiterführenden Gesprächen eruieren, wer der passende Kandidat ist.
Ja, ja. Was wollen Sie denn wissen?
Wovon würden Sie ausgehen, wie lang der Rückbau des Eiffelturms in etwa dauert?
Das ist ja alles vernietet, ne? Und das heißt, man kann das nicht wieder lösen, sondern muss es zerschneiden und ja. Wir würden von oben anfangen und uns dann langsam nach unten vorarbeiten. 4 Wochen, würde ich sagen. 4 Wochen dauert das ja. Also, wenn das Wetter mitspielt.
Schreiben Sie das auf, Adele. Mhm. Und wann können Sie anfangen, Monsieur?
Wann immer Sie wollen. Ja, ein paar Tage Vorlauf brauche ich allerdings, also, aber mir nicht.
Ihnen ist bewusst, dass Sie vor Beginn der Arbeiten der Stadt, vertreten durch den Generaldirektor, die angebotene Summe zukommen lassen müssen?
Ach so, vorher? Mhm. Ja, dann bräuchte ich eher so 10 Tage Vorlauf.
Das heißt, wenn Sie heute den Zuschlag bekämen, könnten Sie in 10 Tagen zahlen und den Rückbau beginnen?
Ja, das sage ich doch.
In Ordnung, nein. Monsieur Poisson. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wenn Sie morgen früh Ihr Angebot noch einmal einreichen, mitsamt einem kleinen Umschlag mit einer Entschädigung für meine Mühen, dann könnte ich Ihnen garantieren, dass Sie den Auftrag bekommen.
Also, wenn ich das meiner Frau erzähle.
Wie dürfen wir das verstehen?
Ja,
Entschuldigen Sie bitte mal. Wissen Sie, also meine Frau liegt mir seit Wochen in den Ohren, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Dass der Auftrag so gut ist, um wahr zu sein. Und dass die Stadt ja sowas nie machen würde. Und ich habe zu ihr gesagt, ich sage Frau, sage ich zu ihr, es gibt da eine Sache, woran man mit Sicherheit erkennen kann, ob das echte Pariser Beamte sind oder nicht. Ne? Ja, also das ist... Bestechung. Wenn die die Hand unterm Tisch aufhalten, dann sind sie es. Und ja, also, wo soll ich den Umschlag denn morgen hinbringen?
Es klappte. Zwei Wochen später war Monsieur Poisson in Besitz einer gefälschten Baugenehmigung und eines Kaufvertrags. Wir hingegen waren die stolzen Besitzer von 500 Francs Bestechungsgeld, zuzüglich 10 Millionen Francs für den Metallhaufen. Wir konnten uns das zu erwartende Spektakel natürlich nicht entgehen lassen. Aus sicherer Entfernung beobachteten wir, wie Monsieur Poissons Arbeiter an einem schönen Septembermorgen am Eiffelturm anrückten und begannen, den Rückbau einzuleiten.
Mathieu! Du koordinierst den Abriss des Restaurants um! Jean-Luc! Du und deine Jungs kümmern sich um den Abbau der Sendedinger da und der Technik, ja und... Jean-Luc, du pass auf, ne? Das Zeug ist wertvoll. Clément, verdammt nochmal! Warum müssen die absperren und nicht fertig, wenn hier gleich die Touristen reinlaufen? Das ist ja aber die Hölle los, so. Philipp, komm mal her. Du probierst aus, wie lange du mit dem Schneidbrenner brauchst, um so einen Pfeiler hier zu zerteilen. Aber, Philipp, retour. Aber an der Stelle, wo nichts passieren kann, ist ja klar, nicht? Nicht, dass der Turm dann zu früh runterkommt. Mein Gott, ich glaube, ich brauche erstmal ein Croissant.
Monsieur! Was machen Sie da?
Ja, wonach sieht's denn aus?
Sie!
Ich reiß den Eiffelturm ab!
Sie, was?
Ja, ganz ruhig. Ja, Monsieur Gendarme, ich habe eine Genehmigung, ich habe einen Auftrag von der Stadt Paris bekommen. Ja, ganz offiziell alles, war ganz geheim. Ja, deswegen weiß ja auch die Polizei nichts davon. Ne? Das ist ja... Aber warten Sie mal, ich habe den Wisch hier irgendwo und wenn ich ihn finde, dann kann ich Ihnen den auch zeigen. Sekunde.
Oh, nein!
Doch! Ja, das müssen Sie jetzt durch, Ich bin der Schrotthändler, ich nehme ja das ganze Altmetall von diesem Ding da mit und dann verkaufe ich es weiter und das ist ein Knallergeschäft, das ist ja, aber das ist ja für Sie ja von wenig Interesse. Und die Pariser, habe ich gehört, also sind ja auch nicht traurig, nicht, wenn der Schniepel hier wegkommt.
Ach. Ulala, ulala, ulala. Die Genehmigung, bitte!
Ja.
Oh! Wollen Sie mich für dumm verkaufen?
Ja. Nein, wieso?
Das ist gefälscht!
Ha! Sie sind wohl Komiker. Ja, aber das vom Generaldirektor des Postministeriums, und zwar höchstpersönlich.
Ach, mir wäre neu, dass das Postministerium ein eigenes Wappen hat. Das hier ist jedenfalls nicht das Wappen von Paris, das auf jedem offiziellen Dokument ist.
Kann ich noch mal sehen? Junger Mann, Sie sind wohl blind, was? Das ist sehr wohl das Pariser Wappen da.
Nein! Paris hat Königslilien und ein Segelschiff im Wappen. Hier sind Gänseblümchen und der Eiffelturm. Das ist ja wohl nicht Ihr Ernst.
Das ist mein Ernst. Das ist meine Genehmigung.
Rettung und ich bin jetzt mit dem Rückbau. Jungs, voran! Ist mir ganz egal, was die Heraldik sagt, ganz egal!
Sie sind vorläufig festgenommen. Sie pfeifen jetzt ihre Arbeiter zurück und dann werden wir den Sachverhalt in aller Ruhe prüfen. Oh la la, oh la la, oh la la!
Er wurde abgeführt. Er fluchte und schrie und trat um sich. Es war ein Fest.
Den kleinen Scherz mit dem Wappen hatte Maurice sich erlaubt. Ich war dagegen, absichtlich einen sichtbaren Fehler einzubauen. Doch Victor und Maurice hatten sich durchgesetzt. Und tatsächlich, bis zu diesem Zeitpunkt hatte es niemand bemerkt.
Wir saßen 200 Meter entfernt im Straßencafé, verfolgten das Schauspiel und stießen auf unseren Sieg an.
Nichts! Noch immer nichts!
Reg dich doch nicht so auf!
Wir sind reich, Victor! Und immerhin wir wissen, dass wir den Eiffelturm verkauft haben. Das reicht doch!
Ich will das alles wissen, in ganz Europa! Ich hab den Eiffelturm verkauft, verdammt nochmal!
Wir!
Ja, wir! Deswegen sollten wir auch in der Zeitung stehen! Ich kann nicht glauben, dass die alle dicht gehalten haben. Was sind denn das für Leute? Keiner geht an die Presse?
Die schämen sich. Das wäre peinlich für die, wenn das rauskommt. Für Poisson und für Paris.
Dann gehen wir an die Presse.
Bist du bescheuert?
Maurice, hast du die Dokumente noch?
Na, ich habe noch Entwürfe. Und den Vertrag mit Poissons Unterschrift hast du ja noch.
Ich schicke das an jede verdammte Zeitung in Frankreich. Und wenn es sein muss, auch in Deutschland und England und Österreich.
Und Böhmen.
Ja, und Böhmen, na klar. Mein Vater soll es lesen. Es soll in allen Zeitungen stehen.
Komm, lass ihm den Spaß. Wir haben doch unsere Kohle schon. Und wir passen auf, dass er uns nicht verrät.
Ich bin ja kein Anfänger. Was man ja daran sieht, dass ich den Eiffelturm verkauft habe.
Wir.
Ja, wir.
Es musste sein. Victor wollte nicht nur Geld, er wollte auch Ruhm oder vielleicht eher Anerkennung und er sollte sie bekommen. Nachdem er Kopien der Unterlagen an alle respektablen Presseorgane geschickt hatte, natürlich anonym und mit einem kleinen Hinweis auf das falsche Wappen, ging es 3 Tage später los. In den Boulevardblättern belagerten wir wochenlang die Titelseiten. Monsieur Poisson wurde von Reportern überrannt und auch der wackere Gendarm musste viele Interviews geben. Auch die deutsche und englische Presse berichtete und so kriegte Victor endlich seinen Sieg.
Ha!
Zu unserer Beruhigung konnte kein Journalist die Vorgänge mit einem von uns in Verbindung bringen. Aber zur Sicherheit und weil wir es uns leisten konnten, ließen wir das heiße Pflaster von Paris für eine Weile hinter uns und bestiegen ein Schiff nach Martinique. Oder anders gesagt, ins Paradies. Doch auch dort hing Victor ein Gedanke nach.
Denkt ihr, dass mein Vater die Schlagzeilen gelesen hat?
Daran hängt es für dich, Kleiner, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Gar nicht.
Weißt du, die Sache ist doch die. Ob du deinem Vater genügst, ist erst dann egal, wenn du dir selbst genügst. Du hast was Großes geleistet, egal ob er es weiß und es anerkennt. Wenn er dich nicht zu schätzen weiß, ist er ein Idiot.
Hier sitzen 2, die es tun.
Genau.
Vielleicht sind wir deine Familie und nicht der Bürgermeister.
Ein Staatsdiener. Ein Wunder, dass überhaupt was aus dir geworden ist.
Stell dir mal vor, du wärst damals in die Uni gegangen, anstatt mit mir Absinth zu trinken. Das wäre die erste in einer langen Kette von grundfalschen Entscheidungen gewesen.
Ja. Sag mal, wo ist denn dieser Ober? Wir reisen erster Klasse und mein Champagner ist schon wieder fast leer.
Mein Schüler, meine Damen und Herren.
In diesen Belangen eher mein Schüler.
Ach, ihr haltet jetzt beide die Klappe.
Ludwig Dürfelhelm. Zu meiner Freude, zum ersten Mal bei der Lauscher Lounge dabei, Paul Klingler. Zum ersten Mal bei der Lauscher Lounge dabei, zu meiner ganz großen Freude, Dieter Klitsch. Nicht zum ersten Mal dabei und auch nicht das letzte Mal, Jörg Klinkenberg. Und wo ist Johanna? Dieses Skript haben geschrieben Johanna Steiner und Elmar Börger. Ja, Johanna ist dabei. Vielen Dank, Sebastian am Ton. Vielen Dank, Annabelle, für die ganze Organisation. Vielen Dank an die Uferfabrik. Es ist immer wieder schön hier. Wir kommen sehr gern wieder. Danke nochmal an das tolle Team. Super!
So, das war's. In 2 Wochen folgt hier dann ein Live-Mitschnitt unserer Premiere von Lebendig begraben. Die Gruselgeschichte von Edgar Allan Poe wurde eigens für die Lauscher Lounge von Autor Josef Ulbich als Live-Hörspiel adaptiert. Bekannt wurde dieser Fall unter anderem durch die Verfilmung Lebendig begraben aus dem Jahr 1962. Ein Mann, der unter der ständigen Angst leidet, lebendig begraben zu werden, wird durch wahre Ereignisse in seiner Angst bestärkt. Er selbst leidet an einer Krankheit, Katalepsie oder auch Starrsucht. Während eines Anfalls kann man nicht sagen, ob er tot ist oder noch lebendig. Eines Tages erwacht er nach einem Anfall in einer harten Kiste und es riecht nach feuchter Erde. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörbuch, läuft übrigens gerade Lilly Hansons Elmsfeuer in einer ungekürzten Lesung von Elmar Börger, eine Produktion unseres Schwesterunternehmens X-Pub Verlag. Und auch auf unseren anderen Kanälen Hörgestalten und Texte von gestern geht es munter weiter. Hör doch mal vorbei. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts. Wort drauf. Shh.